Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. In der heutigen Episode hatte ich die Ehre, Luisa Huss bei mir begrüßen zu dürfen. Zusammen mit Luisa sprechen wir über verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Mobility, wie das statische Dehnen, dynamische Dehnen, wo die Unterschiede liegen und vielleicht auch, wie ihr davon profitieren könnt, wenn ihr dieses in euer Training integriert. Zudem sprechen wir über Regeneration, wir gehen auf unsere Routinen ein und verschiedene weitere Dinge, die auf jeden Fall auch dahingehend sehr, sehr wichtig für euch sein können, wenn es darum geht, bestmögliche Performance im Gym abzuleisten und eben so gesund wie möglich zu bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser heutigen Folge und einen wunderschönen Tag. Bis dann. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute habe ich einen Ehrengast für mich mal wieder am Start, und zwar die Luisa. Die Luisa Hallo. Ist seit neuestem auch Teammitglied bei ESN, also haben wir mal wieder hier einen Teammember zu Gast. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du heute da bist. Ja, Lu, du kannst dich eigentlich einfach mal vorstellen, kurz wer du bist, was du machst, wo du wohnst. So ein paar kleine persönliche Informationen, dass die Leute mal so ein bisschen in Kontakt mit dir kommen. Ich denke, die meisten kommen hier aus dem Natural Bodybuilding-Bereich, also schon relativ spezifisch. Dementsprechend werden dich vielleicht der ein oder andere so ein bisschen schon mal gesehen, gehört haben, aber bestimmt viele auch nicht. Und dementsprechend wäre es ganz cool, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst.
Sehr, sehr gerne. Erst einmal freut es mich auch, dass ich hier Gast sein darf. Richtig, richtig cool. Ja, wie gesagt, ich bin Luisa, komme aus Göttingen, bin 29 Jahre alt, bin selbstständige Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin schon seit 2015, habe diverse Guides, die ich anbiete, habe sogar eine eigene App. Das ist so, worauf ich mich so ein bisschen fokussiere. Ja, mache nebenbei dementsprechend noch ein bisschen Instagram, dieses Influencer-Dasein, wie man es gerne sagt. Ja, genau, das so ein bisschen persönlich zu mir. Und genau.
Seit wann machst du die App oder seit wann hast du die App?
Die App gibt es seit letztem Jahr Dezember, also noch relativ frisch. Wir sind jetzt aber schon seit über 2,5 Jahren an der App. Also das ist dann doch mehr, als man immer denkt. Es ist ein unfassbar krasser Zeit und ja allgemein Aufwand, den man da investieren muss. Und wir haben da, wie gesagt, über 2,5 Jahre jetzt schon dran gearbeitet und haben jetzt unsere eigene, komplett eigene Fitness- und Ernährungs-App. Und ja, auf jeden Fall ein super cooles und spannendes Projekt. Echt.
Ja, glaube ich. Also ich habe, wie gesagt, auch, ja, ich hatte es eben vor dem Podcast so auf eher mal kurz angesprochen, der Benny von Alpha Progression, der hat ja auch so eine Trainings-App, ne? Mit dem hatte ich auch hier schon mal drüber gequatscht, was das überhaupt für ein Projekt ist und wie der da so reingestartet ist. Auch super interessant gewesen, auch definitiv respektabel, ne, wenn man sich so ein Projekt zunutze machen will. Hast du selbst quasi die App auch programmiert oder hast du dafür jemanden an der Seite gehabt?
Ja, wir haben da eine externe Firma, also würde mir das selbst niemals zutrauen.
Ja, weil der Benny hat so einen Teamkollege und die haben es selbst gemacht halt, ne? Also ja, so, die programmieren auch die App und so, das ist halt komplett crazy.
Das ist crazy, ja. Also das Problem ist, wenn man sich da nicht so auskennt, ist, ich bin so eine Person, ich habe eine Vorstellung von der App und möchte am liebsten, dass es morgen genauso umgesetzt wird. Ne? Und dann kommen mal die Programmierer an und sagen, jo, ist halt schön, da brauchen wir aber schon irgendwie 2-3 Monate für, um das irgendwie ganz genau so umzusetzen. Ja. Und was man nie vergessen darf, man muss immer gucken, okay, wenn wir das so und so programmieren, wie ist das kompatibel mit Gerät XY? Und ich glaube, es gibt sogar 2000 verschiedene Android-Geräte. Und theoretisch muss man, wenn man irgendwas programmiert, für diese 2000 Geräte schauen, ob das wirklich kompatibel ist mit dem Gerät.
So, deswegen dann gibt's entstehen halt wahrscheinlich auch immer so diese Fehler, ne,
richtig, die man so kennt. So. Ah, okay. Richtig, richtig. Ne? Und deswegen haben wir zum Beispiel mal so einen Testlauf gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen Monat mal komplett die App kostenlos und ihr könnt die App komplett kostenlos testen und uns komplett Feedback geben, was da für Fehler eventuell auftreten, was ihr euch wünscht für die App. Und dann haben wir wirklich mit dem Feedback der Konsumenten gearbeitet und konnten dann so ein bisschen die App nochmal neu aufbauen. Und das war so ein mega, mega coole Idee, die wir hatten. Und so kann man dementsprechend dann so eine App aufbauen.
Kam wahrscheinlich auch ziemlich gut an, ne?
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen, weil wir haben jetzt uns eher spezialisiert auf das ganze auf den Trainingsbereich. Ich will aber noch komplett den Ernährungsbereich drin haben, wo man dann dementsprechend sowas wie FTDB drin hat, dass man Rezepte integrieren kann, dass man so einen Restaurant-Guide drin hat, wo du dementsprechend sagen kannst, okay, ich war jetzt irgendwie bei McDonald's, hab mir einen Cheeseburger genommen, und dann kannst du es direkt integrieren in dein Ernährungstagebuch, dass du halt komplett auswärts essen gehen kannst, ohne dir irgendwie Gedanken zu machen, wie viel Kalorien und Makros hatte das, sondern es ist alles komplett in der App integriert. Und da haben wir schon die Datenbank aufgebaut, aber es muss alles noch programmiert werden. Das ist, wie gesagt, so ein langer Prozess und ist so mit so krassen Kosten verbunden. Also das ist unfassbar.
Kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, es lohnt sich am Ende des Tages. Wie heißt die App? Kannst du mal kurz Werbung machen?
Du Coaching heißt die App. Also wirklich ganz simpel. Und genau, also wie gesagt, da wird noch einiges kommen. Wir werden jetzt in Zukunft auch mit Influencern zusammenarbeiten. Das heißt, wir werden dann von den Leuten auch Rezepte, Artikel und oder Workouts integrieren, dass die dann speziell ihre Sachen dann in der App drin haben und dann auch sagen, ihre Workouts auch promoten können und sagen können, hey Leute, ihr fragt immer nach meinem Workout oder nach meinem Rezept und sowas. Ihr findet es in der Look-Coaching-App. Das ist so auch unsere, wo wir auch die Zukunft so ein bisschen sehen, dass man Leute integriert. Ne? Dass du zum Beispiel deinen eigenen Trainingsplan integrieren kannst. Ich will in Zukunft zum Beispiel auch so richtiges Progressionsschema drin haben, dass du wirklich auch mit Deloads arbeitest in der App, dass sie dich auch daran erinnert von wegen, hey, jetzt ist 4-5 Wochen dein Zyklus, jetzt ist ein Deload angesagt, dass die App dir ganz genau vorgibt, so und so viel Gewicht und so zu verwenden. Ja. Das kommt auch alles in die App noch mit rein. Das ist so meine Zukunftsvision.
Ja, ist natürlich nochmal ein krasseres Projekt, wie wenn man einfach sagt, okay, man macht nur Ernährung oder man macht nur Fitness beziehungsweise Training, wenn man das Ganze so unter einen Hut kehren, stabiles Projekt.
Definitiv.
Also, ist schon ein Haufen Arbeit, so vor allem, ich weiß auch selbst, ich habe schon angefangen, mal 2 Bücher zu schreiben, ne, und ich habe immer wieder gemerkt, so, und das muss noch rein, und das muss noch rein, und dann bist du ein Jahr dabei, ne, hast eigentlich so alles geschrieben, und dann liest du das nochmal und denkst so,
nicht mehr hoch.
Richtig, ne? Also bei einem habe ich es komplett auch gelassen dann einfach so, ne? Habe dann gedacht, ich habe auch keinen Bock, das nochmal zu überarbeiten, weil in einem Jahr wenn du das dann nochmal überarbeitet hast, musst du es ja nochmal machen und so. Das ist dann immer so. Aber wenn man halt eben kontinuierlich dran bleibt und sich auch, denke ich, am meisten auf das Projekt irgendwo fokussiert, also dann wird das auch nicht passieren, weil man dann relativ zügig auch mit irgendwas mal durchkommt. So, ne? Das ist halt immer, wenn du sagst, ja, ich hätte eigentlich Bock, mal noch so das zu machen, ne? Nebenbei, geht halt nicht.
Geht auch nicht. Ja. Also klar, ich mache nebenbei irgendwie noch meine Projekte, deswegen bin ich froh, dass ich mein Team hinter mir habe, die mich da unterstützen mit der App. Ne? Aber so an sich, ohne, wenn ich es alleine machen würde, niemals. Also das würde gar nicht gehen. Und wie gesagt, und das ist ja vor allem ein Projekt, das hört ja nie auf. Ne? Es ist ein laufendes Projekt, du entwickelst ja immer neuen Content, du bringst immer neue Artikel und sowas rein. Das heißt, es wird nie langweilig. Also du hast immer was zu tun.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Krass. Ja. Und dein Hauptberuf ist jetzt trotzdem noch weiterhin Trainer, Ernährungsberater?
Genau. Ich mache es ja alles so ein bisschen auf Online-Basis und ich habe ja, wie gesagt, auch diverse Guides, die ich vermarkte. Darunter so ein Ernährungsguide, wo alles wirklich über Ernährung drin steht. Ich habe einen Vielsitzer-Guide, so für Leute, die halt viel sitzen, und dann steht auch drin, von wegen, worauf man achten sollte, wie man richtig sitzt, was für Auswirkungen es hat, wenn man lange durchgehend sitzt, was man dagegen machen kann. Ich habe Technik-Guide, von wegen, wie man hier Ausführungen beim Krafttraining richtig ausführt. Ich habe Mobility-Guide bezüglich Beweglichkeitstraining. Ich habe eigene Resistance-Bänder, solche Geschichten. Das ist so, worauf ich mich fokussiere, und die Guides verkaufe ich dann dementsprechend.
Okay, cool. Wie lange machst du schon allgemein das Training? Also so, wie lange bist du selbst schon dabei jetzt? Trainer also seit 2015, ne?
Genau. Selbstständig habe ich mich mit 2015 gemacht, und allgemein so den Kraftsport mache ich jetzt, oh Gott, lass mich nicht lügen, so seit ungefähr 10 Jahren.
Also auch schon ziemlich lang.
Genau. Also ich war allgemein schon immer sportlich, habe mit 5 Jahren damals mit Fußball angefangen, habe da auch sehr hoch gespielt, damals in der U14-Nationalauswahl, mich dann aber leider verletzt und habe dann in der Verletzungsphase dann mit Golf angefangen, und dann wurde ich da sehr schnell sehr gut. Und dann habe ich mich damals gegen Fußball und für Golf entschieden, habe dann beim Golfen auch in der Bundesliga gespielt, in Düsseldorf, genau, und kam dann durch das Golfen zum Kraftsport. Und genau, und dann war die Liebe zum Kraftsport da. Und dann habe ich mich dann für den Kraftsport entschieden.
Krasser Werdegang. Also schon beachtlich. Was mir immer wieder auffällt, gerade auch wenn man hier so, man kennt ja einfach auch so ein paar Leute, die auch irgendwo mal schon mal ganz gut Fußball gespielt haben, bei denen ist eigentlich immer das Problem gewesen, sie haben sich verletzt, ne? Mhm, also so, genau. Das ist, glaube ich, echt so eine Glückssache, ob du in der Jugend da relativ verletzungsfrei durchkommst, ob du letzten Endes hochspielst oder nicht.
Richtig,
so,
richtig.
Weil so viel waren in der Auswahl und ganz wenige davon, immer so, was die Erfahrungen gezeigt haben, sind nur nicht irgendwie weitergekommen, weil sie zu schlecht waren, weil sie sich nicht behaupten konnten, sondern die meisten eigentlich, weil sie sich irgendwie verletzt haben. Deswegen finde ich Kraftsport eigentlich so geil. Gerade so Bodybuilding, weil du kannst dich halt verletzen, dann machst halt eine andere Übung, es passt halt trotzdem irgendwo.
Richtig,
ne?
Ja. Ich habe jetzt vor 2 Wochen wieder mit Fußball angefangen tatsächlich, weil ich gesagt habe von wegen, okay, ich brauche irgendwie so den Ausgleich, weil viele gehen ja ins Fitnessstudio, um irgendwie sich so auszupowern und vor allem abzuschalten. So, und du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du im Fitnessstudio bist, du nimmst halt währenddessen Videos auf, du überlegst dir, welchen Content kann ich da produzieren, du schreibst dann deine Caption, heißt, du kannst gar nicht abschalten, du Anführungsstrichen arbeitest währenddessen. Das heißt, du hast diesen Ausgleich gar nicht so wirklich. Ja. Und das hat mir irgendwie gefehlt. Ich hatte kein Ventil im Alltag. Und wenn ich jetzt beim Fußball bin, da hast du ein Handy währenddessen natürlich nicht wenn du auf dem Platz bist, nicht in der Hand. Und das ist so, was ich total feier. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt am Montag kam ich vom Fußballtraining nach Hause und konnte nicht mehr auftreten, rechten Fuß. Obwohl jetzt keine Fremdeinwirkung. Es war jetzt nicht, dass irgendwie gegen meinen Fuß getreten hat. Meine Bänder und Sehnen sind einfach komplett überlastet, weil sie die Belastung gar nicht mehr kennen. Und das ist eben so krass, weil jetzt war ich gestern wieder beim Training und humpel halt die ganze Zeit durch die Gegend, weil ich einfach gar nicht mehr auftreten kann. Und das ist eben, wie du schon gesagt hast, beim Kraftsport halt geil, weil klar kannst du dich da auch verletzen, natürlich, aber du kannst irgendwie immer noch alternative Übungen irgendwie dir einbauen.
Ja.
Ne? Und beim Fußball ist es so, jetzt kann ich halt nicht mehr auftreten, ich kann wahrscheinlich jetzt nächste Mal beim Training nicht dabei sein. Sowas halt. Ne? Da bist du halt sehr schnell sehr anfällig. Und gerade wenn du im Profibereich bist, weißt du, wie krass sie sich mit Ibu reinpfeffern. Die nehmen ja so gut wie täglich Ibu. Und da will ich mich auch von fernhalten. Also das ist auch nicht so unbedingt meins.
Ja, ist krass, dass du es ansprichst. Das Problem ist halt eben meiner Meinung nach auch, gerade so bei Fußball oder gerade bei so Sportarten, wo du auch irgendwo externen Einflüssen von anderen unterlegen bist, ne? Ja, dich kräht sich einer um, du kannst nicht mal was dafür, zack, hast du irgendwie Bänderriss. So, und das ist halt so ein bisschen problematisch, finde ich. Also gerade wenn man auch leistungsambitioniert irgendwie im Fitness noch weiterkommen will, dann, also umso ambitionierter man quasi so auch Bodybuilding und Fitness machen will, wird eine zweite Sportart immer schwieriger. Und gerade sowas, wo du über den Rasen rennst, ne, da ist vielleicht mal eine Huppel, du rutschst aus, bleib hängen. Also es gibt in jeder Sportart irgend so einen Quatsch. Ne? Ich kenne Leute, die wollten auf einen Wettkampf gehen, die haben irgendwie so ein Hobbyhallenturnier mitgemacht, sind über den Ball gefallen, haben sich ein Bein Bizeps gerissen. Ne? Und das ist halt ärgerlich, wenn sowas dann passiert. Ja. Aber aus dem Aspekt heraus, wie du das schon nahegelegt hast, kann ich das vollkommen verstehen. Also bei mir geht es nicht anders. Ja, ne? Also so, ich denke, das werden auch die meisten kennen, die Instagram machen. Ich versuche echt auch immer Videos aufzunehmen mit der normalen Kamera und gar nicht erst in Instagram reinzugehen, so, weil dann kommen die nächsten 10, 20 Nachrichten so und du denkst dann so, wow.
Ja,
gerade wieder einen Satz vergessen so und dann bist du auf einmal auch 2,5 Stunden im Training und hast eigentlich trotzdem eine schlechte Einheit gehabt. Und das ist halt so, muss nicht immer sein.
Richtig.
Aber gerade auch, was du gesagt hast mit den Bändern, Sehnen, das ist ja auch einfach so ein Ding von der Belastbarkeit und Belastbarkeitssteuerung. Ne? Gerade so im Fitnessbereich machst du eine Kniebeuge, ja gut, die ist halt super reinachsig. Ja, im besten Fall machst du noch einen Beinstrecker, musst das Kniegelenk halt durchstrecken. Toll. Und dann, wenn du halt im Fußball bist, so, dann springst du hoch zum Kopfball, dann landest du, dann musst du halt eben gucken, dass dein Fuß irgendwo diese Koordination hat, die Stabilität nochmal hat, die Sehnen, Bänder, Gelenke auch diese ruckartige Belastung nochmal aushalten.
Richtig.
Also das ist einfach was komplett anderes.
Ganz
und da kann es auch wirklich sein, dass es einfache Bewegungen sind, die aber trotzdem deine Belastbarkeit in dem Moment übersteigen, weil du halt lange Zeit nur reinachsig gearbeitet hast.
Richtig. Und das merke ich halt. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich mache halt schon zum Beispiel sehr viel unilaterale Übungen, also einbeinige Übungen und solche Geschichten. Deswegen habe ich an sich eigentlich die Stabilität im Sprunggelenk gerade, weil ich, wie gesagt, auch sehr viel Mobilitätstraining mache. Aber ich merke halt trotzdem, was dieses ständige Ansprinten, Abstoppen und dieses schnelle Seitenwechsel und sowas, da werden die Bänder und Sehnen so anders belastet und da kann es halt super schnell zu einer Überforderung kommen. Und da ist dann dementsprechend, und gerade beim Fußball ist es halt so, dass dieses Aufwärmprogramm noch so 80er-Style ist. Also da ist ja ganz schlicht von wegen, okay, lauf mal ein bisschen ein paar Runden, dann dehn dich statisch und dann geht's los. So nach dem Thema. Ne? Die achten halt nur darauf von wegen, okay, wärst du mal, wenn wir mal so ein bisschen Sprunggelenk mobilisieren oder mal so ein bisschen die Adduktoren, Abduktoren so ein bisschen oder die Hüfte. Ne? Was ja auch bei den Hüftbeuger und solche Geschichten, das ist ja, das kennen die gar nicht. Ne? Und gerade so Amateurbereich. Es ist dann, ne, eh egal.
Ja, ja. Ja, also es ist schon witzig eigentlich, ne? Gerade total, wenn man in der Thematik so ein bisschen drin ist. Und ich sag mal so, man ist ja jetzt als normaler Fitnesstrainer, sage ich mal, nicht der Spezialist direkt, um zu sagen, okay, ist jetzt dynamisch besser, ist statisch besser, was hat die bessere Datenlage dahingehend? Sollten die vielleicht auch noch mit einer Massagegang sich warm machen? So, das ist ja, ja nicht mehr so, aber einfach zu sagen, okay, die dehnen sich schon statisch vorm Training, ist halt schon so, ja, okay.
Ja.
So,
ja, richtig.
Sollte man halt irgendwann jetzt auch mal verstanden haben, dass das vielleicht nicht so das Optimum ist. Ne?
Richtig, richtig. Ja. Ne? Gerade, wie gesagt, gerade wenn du dieses Abrupte hast, was du beim Fußball halt oftmals hast, mit Abstoppen, und dann dieses statische Dehnen davor kann halt so viel negativ beeinflussen, sage ich jetzt mal. Deswegen sage ich immer, okay, ich finde es ja cool, dass man wenigstens ein bisschen was macht, aber dann wenigstens dynamisch und so ein bisschen mit dynamischen Bewegungen und ein bisschen die Muskulatur und Gelenke mobilisieren und aktivieren, was deutlich mehr Sinn macht, als irgendwie den Muskeltonus eventuell eher zu reduzieren. Ja. Ne, deswegen.
Bist du allgemein so ein Fan davon, oder wenn man jetzt einfach mal so dieses statische Dehnen, kannst du mal kurz erklären, was statisches Dehnen ist, was dynamisches Dehnen ist und ja, ob es vielleicht für das statische Dehnen gar keinen Anwendungsbereich gibt, so deines Erachtens nach?
Ja, also so an sich erstmal, Dehnen an sich ist ja so allgemeine Aktivität, die die Flexibilität steigert. Und Flexibilität ist immer, dass man irgendein Weichteil, in dem Fall ist die Muskulatur, einen gewissen Bewegungsradius aussetzt oder aussetzen kann. Ne, und statisches Dehnen ist dementsprechend, dass man eine gewisse Dehnposition statisch hält. Ne, wichtig hierbei ist, wenn man es macht, ganz wichtig, ungefähr 2 Minuten halten. Das machen die meisten immer falsch, die halten irgendwie nur 30 Sekunden. Da haben die Gewebsstrukturen gar nicht die Möglichkeit, irgendwie sich zu adaptieren oder mal nachzugeben. Und beim dynamischen Dehnen ist es eben dementsprechend so, dass man dynamisch in diese Dehnposition reingeht, in diese Stretchposition reingeht. Ne, so an sich sage ich immer, statisches Dehnen zum Beispiel, wenn wir von Krafttraining sprechen, würde ich immer trennen. Also vor dem Krafttraining super kontraproduktiv oder kann kontraproduktiv sein, weil es eben so ein bisschen den Muskeltonus senkt. Und das, wie gesagt, wir wollen ja keinen entspannten Muskeltonus beim Krafttraining, sondern eher diese Spannung in der Muskulatur. Du bist dementsprechend oder kannst verletzungsanfälliger sein.
Ne? Und es mindert auch, glaube ich, nachgewiesen sogar die Leistung, habe ich irgendwo.
Gerade Explosivkraft. Ne, ja. Das zum Beispiel. Und nach dem Training ist es eben auch eher kontraproduktiv. Man muss sich vorstellen, wenn man zum Beispiel so ein angerissenes Gummiband hätte, also sagen wir mal so diese Mikrotraum in der Muskulatur, wenn wir so ein Gummiband haben, was so angerissen ist und jetzt stretchst du dieses Gummiband nochmal, dann klar reißt es irgendwie.
Ja. Ne, und können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Deswegen gerade nach dem Krafttraining kann es eben dementsprechend auch Muskelkater provozieren. Deswegen würde ich es da auch eher trennen. Und dynamisches Dehnen kann sogar produktiv sein, wenn man das zum Beispiel jetzt vor dem Krafttraining macht, um so dynamische Bewegungen reinzugehen, um die Muskulatur und sowas ein bisschen zu aktivieren. So an sich, statisches Dehnen würde ich immer an separaten Tagen machen, bestenfalls nach dem Joggen, das mache ich zum Beispiel. Ob es jetzt einen Anwendungsbedarf hat, ist immer so ein bisschen individuell, von wegen hat man irgendwie Bewegungseinschränkungen, ist man da irgendwie limitiert in dem Bewegungsradius. Ich zum Beispiel bin super verkürzt im Hüftbeuger, wahrscheinlich aufgrund meiner damaligen Fußballkarriere. Und da hilft es mir auf jeden Fall, statisch zu dehnen. Und ich merke auch, dass ich auf jeden Fall einen gewissen Bedarf habe und es mir auch gut tut. Da muss man so ein bisschen schauen. Genauso habe ich auch sehr krass Verspannung immer in der Nackenmuskulatur und auch im Kiefergelenk und sowas. Und da hilft mir auch statisches Dehnen, ne, dass es so ein bisschen der Muskeltonus reduziert wird. Aber wie gesagt, das würde ich immer so ein bisschen separat vom Krafttraining machen, um da dementsprechend irgendwie nicht so in Konflikte reinzukommen.
Ja, ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe, beziehungsweise ist es eigentlich auch so das, was ich meinen Klienten immer mitgebe, dass ich auch sage, wenn ihr denen wollt, ne, also so, es gibt ja auch manche Leute so, die sagen einfach, ich will den, auch wenn sie es nicht unbedingt brauchen, ne, wenn ihr denen wollt, tut's an einem separaten Tag, am besten an den Rest-Days,
genau.
Oder halt beispielsweise, wenn du Oberkörpertraining hast, kannst du danach halt von mir Unterkörper dehnen,
genau.
So kannst du auch statisch dann machen, weil es einfach so diese betroffene Muskulatur halt eben
nicht trifft,
genau. Und ja, dynamisch dehnen eigentlich mache ich auch vor jedem Training mittlerweile. Also so, ich war ein langer Freund davon, tatsächlich einfach nichts zu machen, ne? Einfach an der Bewegung selbst mich aufzuwärmen. Aber ich muss sagen, gerade so bei so komplexeren Bewegungen kann es dir fast keinen Nachteil bringen, ne? Mhm. Also so, das ist halt die Entscheidung, so willst du dieses 0,5-2% vielleicht an bessere Bewegung mitbringen, obwohl du eigentlich so schon gut in eine Beuge reinkommst, oder lässt es halt eben, ne?
Richtig,
und
richtig.
Mir hat es halt doch schon ein bisschen was geholfen, so, und ich bin jetzt auch nicht so unbeweglich, aber ja, gerade so für komplexere Übungen, ein RDL, Kreuzheben, normal,
richtig.
Ein Squat und so weiter und so fort, bin ich doch schon einfach auch sicherer, wenn ich vorher ein bisschen Mobility gemacht habe. Das muss nicht viel sein, das sind so 10 Minuten einfach so, gerade Adduktoren ein bisschen warm machen, mal in die Hocke gehen, so ein bisschen ja, dynamisch da einfach so Knie links vor, rechts vor, ein bisschen auseinanderziehen, dann vielleicht mal noch ein Piriformis irgendwie so ein bisschen warm machen und so, und dann komme ich einfach viel besser in die Beuge rein und fühle mich auch wohler, ne? Weil die ersten Beuge, das fühlt sich immer an als okay, ja, es ist gerade noch alles ein bisschen strack und ich habe keinen Bock, mich zu verletzen, und da gehe ich einfach auch schon vom Mindset her irgendwie wohler rein.
Ja,
ne?
Und sicherer,
also man fühlt
sich
einfach besser.
Richtig, richtig. Also ich denke auch, dass man es erstmal immer ausprobieren sollte, von wegen, okay, merke ich irgendwie einen Unterschied, und egal, wem ich irgendwie Mobility ans Herz gelegt habe und der es ausprobiert hat, der will es gar nicht mehr missen. Ne, weil, wie gesagt, bei mir ist ganz genauso. Ich fühle mich erstmal viel geschmeidiger, weil ich so dementsprechend die Gelenkkapseln so ein bisschen mobilisiere und aktiviere. Ich habe das Gefühl, ich komme einfach geschmeidiger in die Bewegung rein. Und wie du schon gesagt hast, ich habe die psychische Komponente spielt also so eine wichtige Rolle, dass du halt wirklich auch das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt wirklich vom Körper her perfekt vorbereitet. Gerade wenn du höheres Gewicht nimmst oder Maximalkrafttraining machst oder eventuell auch im Overreaching bist, wo du eh so ein bisschen überlastet bist oder deine passiven Strukturen. Und wenn du dann dementsprechend gut vorbereitet bist, ist einfach jetzt Verletzungsrisiko viel, viel minimaler.
Ja.
Und deswegen, ganz ehrlich, ich will es wie gesagt nicht mehr missen vor dem Training, auf gar keinen Fall.
Und wie gesagt, das muss ja meistens gar nicht so lang sein. Wie lange machst du jetzt persönlich Mobility vorm Training?
5 bis 10 Minuten.
Fünf bis zehn Minuten.
Also ich weiß, Gott sei Dank, ich mache es schon sehr lange. Ich weiß ganz genau, wo meine Defizite sind. Ich weiß zum Beispiel, weiß eben dementsprechend, dass wenn ich Frontsquats mache, auf jeden Fall schön mein Sprunggelenk richtig schön mobilisiere. Eventuell auch so ein bisschen meine Handgelenke, um wirklich schön in den Clean Grip reinzukommen.
Ja.
Genau, aber ansonsten, wie gesagt, das sind 2-3 Übungen oder so, die ich mache. Und das reicht dann auch. Aber da gibt es ja Leute, die machen irgendwie 30, 40 Minuten Mobility vorher, wo das Mobility-Training länger geht als das eigentliche Training. Also das muss nicht sein. Also das ist dann auch zu übertrieben, finde ich.
Ja. So, was sind so die Faktoren, wenn jetzt jemand sich so ein bisschen angesprochen fühlt, ne, und sagt so, ja, ich würde das vielleicht gerne mal übernehmen. Was sind so die Faktoren oder die Augenmerke, was derjenige oder diejenige sich dann vorstellen muss? Okay, woran erkennt man, ist die Mobility jetzt eingeschränkt oder nicht? Also kann man profitieren davon oder nicht?
Also an sich gibt es ja sogenannte Mobilitätstests, die man einfach ganz easy machen kann. Na, da kann man auch googeln irgendwie von wegen Mobilitätstests zum Beispiel für Sprunggelenk oder für die Hüfte oder für die Brustwirbelsäule, solche Geschichten. Was ich immer rate, ist, dass man einfach mal so ein paar Mobilitätsübungen macht und schaut, okay, wie einfach fällt mir die Übung? Ne, und dann merkt man allgemein schon Defizite. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Brust öffne, von wegen komme ich da wirklich auf den Boden, wenn ich seitwärts liege? Ist die rechte Seite eventuell mobiler als meine linke Seite? Sowas merkt man zum Beispiel auch super schnell. Genauso bei der Kniebeuge, komme ich da wirklich tief genug? Bleibt mein Oberkörper aufrecht? Solche Geschichten. Oder habe ich eventuell irgendwelche Nackenverspannungen oder sowas, was meist aufgrund von einer mangelnden Mobilität in der Brustwirbelsäule liegt, wenn man oft mal so nach vorne guckt und die Brust nicht wirklich öffnen kann. Das sind allgemein so Faktoren. Ist wirklich unfassbar individuell.
Ja.
Und da würde ich immer empfehlen, eventuell, wie gesagt, verschiedene Mobilitätsübungen zu machen und zu gucken, wie einfach fällt mir die Übung. Aber auch beim Krafttraining zu schauen, eventuell habe ich da bei der Ausführung eventuell Probleme.
Also bist du auch immer ein Fan von Filmen?
Definitiv. Ne? Also lade zum Beispiel mir im Kanal hier diese Reels, was es ganz neu auf Instagram gibt, lade ich auch immer so Mobilitätstests hoch. Ne? Und dann sage ich halt auch immer von wegen, wenn ihr zum Beispiel Schultermobilität testen wollt, ne, mit so einem Stab und nach hinten gehen und solche Geschichten, wie einfach fällt euch das? Ne? Und das kann man auch super testen. Und wie gesagt, gerade auch so bei den Übungen, beim Krafttraining würde ich immer empfehlen, sich selbst zu filmen. Immer, egal wie. Ne? Ja. Und da kann man zum Beispiel auch super gut beobachten, ob man bei den Kniebeugen mit dem Oberkörper nach vorne kippt, wie gut kann ich meine Knie nach vorne schieben, solche Geschichten.
Ja, also Knie über die Füße schieben, oder?
Genau, so, das meine ich.
Also, nee, ist ja immer, also ich wurde tatsächlich letztens immer noch gefragt, ob man nicht die Knie hinter den Fußspitzen lassen soll.
Ja, häufig, häufige Frage, die ich auch sehr oft gestellt bekomme.
Ist der Wahnsinn, so wie lange so ein Mythos überleben kann.
Ja,
Also, keine Ahnung. Also da habe ich auch gedacht, derjenige, der trainiert auch schon safe 7, 8 Jahre, so, der sieht auch eigentlich schon ganz gut aus. Hm. Und fragt mich so, Digga, dein Ernst gerade so. Also,
das Krasse ist zum Beispiel, du musst dir alleine zum Beispiel so Thailand oder Vietnam angucken, so die Einheimischen, die hocken ja immer auf dem Boden. Mhm. Ne, die hocken immer so schön in der russischen Hocke sozusagen.
Ja.
Und da ist immer die sind immer die Knie über den Zehenspitzen. Genauso, wenn du eine sehr hohe Stufe nimmst und dann hochgehen möchtest, ist automatisch dein Knie über der Zehenspitze. Also es gibt gewisse Bewegungen, da kannst du so oder so im Alltag auch gar nicht vermeiden.
Ja.
Also von daher.
Also es ist echt der Wahnsinn, sogar wenn man sich diese Frauen anguckt, die chinesischen Gewichtheber, so wie die halt in diesen Squat-Positionen nach unten gehen, ne? Und die, also ich habe letztens ein Bild gesehen, da habe ich fast gedacht, so, ach du Scheiße, also das sah wirklich schon übel aus, wo die Knie fast schon vorne auf dem Boden waren wieder, weil die so tief war. Und ich dachte mir auch nur so, wie kann ein Gelenk sowas aushalten? Ja, aber wenn man halt eben sich lange drauf adaptiert, dann passt das so, ne? Ja, das ist halt eben auch immer dieser Fehlgedanke. Ja, okay, wenn du halt eben noch nie gesquattet hast, dann lädst du dir 100 Kilo auf, schiebst die Knie, versuchst die, weil du auch die Mobilität hast, so weit nach vorne zu schieben wie nur möglich. Ja gut, und wenn du dann hochgehst, kann es natürlich sein, dass du halt Schmerzen bekommst, aber wenn du dich lang drauf adaptiert hast und machst ja halt eben auch keinen 50 Kilo Progress so jede Woche, dann werden sich Sehnenbänder und Gelenke schon darauf anpassen und die Belastbarkeit wird auch einfach immer gesteigert. Ne?
Richtig. Das ist ja auch das.
Das ist immer nur ein Ding zwischen Belastung und Belastbarkeit. Eigentlich so, wie ist deine Belastbarkeit gestellt und wie stark belastest du es tatsächlich so.
Richtig. Es gibt jetzt zum Beispiel auch so eine Studie, die auch belegt hat mit Powerliftern, von wegen, okay, die Gruppe einmal von wegen Knie hinter den Zehenspitzen und die vor Zehenspitzen, so klar ist immer eine individuelle Sache, ne? Wenn ich Knieprobleme habe, da ist eine höhere Belastung für das Knie, wenn ich über die Zehenspitzen gehe, aber wenn ich sie halt dahinter lasse, dann kann halt die Belastung auf die Hüfte plus 1000% sein. Ja. Ne? Und das ist halt so eine Frage, okay, wo will ich ganz genau die Belastung jetzt hinschieben? Ne? Ja. Wenn ich Knieprobleme habe, klar würde ich es eher versuchen zu minimieren, aber wie du schon gesagt hast, wenn ich halt meine Bänder und Sehnen darauf adaptiere, mein Gelenk, dann, ne?
Ja.
Von daher.
Ich glaube, in der Studie wurde auch tatsächlich gezeigt, dass, oder es war eine andere, keine Ahnung, weil du ja gesagt hast, mit der Belastung auf die Hüfte jetzt. Es gab auch immer eine Studie, ich meine, die hat auch das Ganze an Normalos und an Powerliftern beobachtet. Einfach so diese Kniegesundheit per se und Knorpelabrieb etc. Und auch da wurde gezeigt, dass halt eben Powerlifter doch, ich glaube, um 17% oder so, irgendwas in dem Dreh war das, 15-20, glaube ich, weniger Knorpelabrieb quasi hatten, obwohl sie halt viel, viel mehr Gewicht da auch bewegt haben, wie die meisten anderen Leute. Ne?
Ja.
Einfach. Und ich glaube auch, da wurde auch noch die Kreuzbänder und die Innen-Außenband wurde da auch noch beurteilt, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, was da genau das Ergebnis war. Das war aber auf jeden Fall das, was ich da grundlegend mitgenommen hatte und das fand ich halt auch super aussagekräftig einfach.
Mega, mega. Und das ist auch der Grund, warum ich immer so ein absoluter Befürworter bin, von vollem Bewegungsumfang zu trainieren in jeglichen Übungen. Ja. Aufgrund dessen, man trainiert nur dann die passiven Strukturen, wenn sie in dem Bereich auch belastet werden.
Ja.
Das heißt, wenn ich halt meinen kompletten Bewegungsumfang mache im Gelenk, trainiere ich dementsprechend auch die Bänder und Sehnen. Wenn ich jetzt aber nur halbe Bewegung mache, ne, kann ich halt dementsprechend auch nicht mein Gelenk und meine Bänder sehen und sowas darauf trainieren.
Ja,
ne? Deswegen kommt auch noch dazu.
Was ich halt auch noch ein sehr, sehr positiver Aspekt von Range of Motion allgemein finde, ist, dass wenn du halt beispielsweise, was nehmen wir jetzt einfach mal, sagen wir, du machst ein horizontales Rudern, ne? Du dehnst dabei die Brust, ne? Also so im Endeffekt tust du über das exzentrische Nachlassen so der Gegenmuskulatur, also vom Antagonist in dem Moment, tust du halt eben diese auch dehnen und mobilisieren, so, ne? Richtig. Also kann man schon so sagen, weil die einfach dagegen halten muss und diese exzentrische Muskelarbeit, die ist halt eben bremsend und die wirkt sich halt eben auch ganz gut so auf den Tonus allgemein Richtig. Aus und dementsprechend auch, ja, auf die Mobilität dann letzten Endes in dem Gelenk.
Richtig. Ja. Und deswegen, es ist, ich bin, wie gesagt, auch allgemein ein absoluter Befürworter und es gibt ja auch einige Studien, die eventuell so ein Indiz darauf hinweisen, dass man die Muskulatur effektiver trainiert, wenn man eben den vollen Bewegungsumfang nutzt in der Hinsicht. Ne?
Finde ich auch fast logisch.
Definitiv, also wenn du mal so überlegst, dass du auch einen längeren Weg zurücklegen kannst, den dir die Muskulatur dementsprechend auch arbeitet, ne? Musst du dementsprechend auch mehr investieren. Also von daher...
Ja, immer in Full Range of Motion trainieren, richtig. Außer ihr habt Schmerzen.
Richtig, so. Richtig.
Ja, genau. Dann noch eine andere Sache und zwar hast du dich schon mal mit dem Thema Form Roll und Massage ganz auseinandergesetzt. Ja. Das ist in letzter Zeit ja auch so ein kleiner Hype irgendwie geworden. Mhm. Wenn ja, was hältst du davon und kann man das gleichsetzen oder sollte man das auch irgendwo nochmal untergliedern?
Also ich nutze beides tatsächlich. Also ich mache Formrolling so gut wie jeden Tag. Es gibt immer so die eine Partei, die sagt von wegen voll der Hype, nützt eigentlich gar nichts. Und dann gibt es die andere Gruppe, die komplett darauf schwören. Ich sehe so das Mittelding. Ich denke, jeder sollte es selbst ausprobieren und selbst sich seine eigene Meinung bilden. Genauso, wann man es nutzen sollte. Ich persönlich würde es immer eher nach dem Training empfehlen, weil es ja dementsprechend auch die Muskulatur so ein bisschen lockert. Und das, wie gesagt, kann vor dem Training auch wieder kontraproduktiv sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Formrolling mache, ich fühle mich mega geschmeidig und so. Ist für mich so ein richtiges Wohlbefinden einfach danach. Ich fühle mich so richtig, weiß ich nicht, es ist so ein richtig cooles Körpergefühl, so ein Entspannungsgefühl. Und
habe so, wenn es knackst, ist es auch irgendwie cool.
Richtig, richtig. Und selbst wenn es eventuell nichts bringt, auch wenn es für mich wäre es Placebo, so von wegen, es hat geknackst oder...
Ja, das ist Placebo, aber es ist cooler Placebo.
Richtig, richtig.
Ich finde Placebo cool.
Richtig, es ist wirklich so, ne? Und warum dann nicht nutzen in der Hinsicht? Ja. Also wie gesagt, ich persönlich nutze jeden Tag Formrolling und bezüglich Massage ist es halt, wenn ich halt wirklich akut irgendwie krass Probleme habe, wo ich merke, ich kann es wirklich nicht selber irgendwie mit einer Black Roll oder mit so einem Lacrosse-Ball oder sowas oder mit so einem Trigger-Ding nicht selbst irgendwie, nicht selbst behandeln, dann würde ich immer zur Massage gehen, weil so ein Ding ersetzt meiner Meinung nach keinen richtigen Physiotherapeuten. Ne? Mhm. Also wenn ich wirklich akut Probleme habe mit irgendeiner Verletzung oder Reha-mäßig, würde sowas meiner Meinung nach nicht einen richtigen Therapeuten ersetzen. Da muss man immer gucken, was man für Probleme hat. Ich denke, man kann mit Formrolling und so Trigger-Dingern und solchen Geschichten sehr gut viele Sachen selbst behandeln. Gerade wenn man es regelmäßig macht, kann man meiner Meinung nach auch sehr viel präventiv davor gehen. Aber wie gesagt, so bei akuten Sachen würde ich immer zur Sicherheit zum Physiotherapeuten gehen.
Mhm. Ja. Ja, jetzt einfach mal so aus Physiotherapeuten-Sicht auch, ist es halt eben wirklich so, dass ich mit meinem Patienten damals auch viel quasi aktiv versucht habe. Ne? Mhm. Also ich wollte auch so wenig passiv wie möglich machen, sprich Massage etc., weil ich einfach denke, dass die meisten davon profitieren, wenn man die doch schon so ein bisschen anlernt, was sie selbst machen können, einfach aufgrund von der Langzeitsicht. Meistens hast du ja nur 6 Rezepte, also 6 Termine pro Rezept. Und das ist halt eine super kurze Zeit. Und wenn du den dann dauerhaft einfach nur passiv behandelst, ist es vielleicht für die akute Symptomlinderung ganz cool. Mhm. Aber das behebt meistens nicht so die Ursache. Und das ist immer so ein bisschen problematisch. Okay. Gerade so Formroll fand ich interessant, dass du gesagt hast, dass du die nach dem Training nimmst. Ich nehme sie zum Beispiel immer vor dem Training, weil ich das auch relativ gleichsetze mit dynamischem Dehnen, weil du halt eben nicht punktuell arbeitest. Also so sehe ich das immer statisch, ist halt, du hältst halt diese Spannung und Formrolling. Mhm. Also keine Ahnung, es gibt manche, die halten halt drauf. So, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, also triggermäßig. Ne? Und zum Beispiel, wenn ich ein Piriformis ausrolle, ist es halt eben auch eher dynamisch. Da versuche ich mich mit dem ganzen Körper noch irgendwie so mitzubewegen und so. Mhm. Hab dadurch auch bisher noch keine Leistungsminderung oder so gemerkt. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das sollte auch, wie du schon sagst, so jeder auch so ein bisschen für sich selbst rausfinden, was da so seine beste Herangehensweise ist. Ja, ja. Ich zum Beispiel nach dem Training, muss ich dir ganz ehrlich sagen, so, wenn ich das nach dem Training machen würde, also so gerade so nach dem Heben und dann noch ein Leg Curl oder so und dann irgendwie nach Bulgarian Splits kurz in Gluteus reinzugehen, da würde ich glaube schon schreien.
Ja, ja. Das Einzige, was wirklich geil ist nach dem Beintraining, du musst nach dem Beintraining mal deine Plantarfaszie machen.
Mit so einem Igelball.
Richtig. Ungelogen, das ist wie so ein Kribbeln, was komplett deine hintere Kette hochgeht. Das ist total geil, das Gefühl. Oder wenn du nach dem Training so ein bisschen deine HWS mobilisierst oder den Nacken, weil es ist für mich so ein richtiges Entspannungsgefühl. Richtig. Das ist so eine richtige Entspannung. Für mich ist so ein richtiges Cooldown, weil es so gerade so die Nackenmuskulatur und wie gesagt diese Plantarfaszie, diese Kombination holt mich richtig runter. Nach dem Training. Das ist unfassbar. Also ich würde zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt...
Hast du auch mal bei den Händen probiert?
Genau hier, gerade hier so beim Daumen und solche Geschichten, das ist Hammer. Also das liebe ich. Also gerade wenn du auch so fest gegriffen hast oder so bei Romanian Deadlifts oder solche Geschichten, das ist schon mega.
Es ist ja auch so, dass du quasi so Reflexzonen quasi in Hand und Fuß hast, ne? Und es gibt ja auch Fußreflextherapie und es gibt auch Handreflextherapie Beispiel. So, und das ist halt eben wirklich krass, wenn du halt da gewisse Punkte triffst, das kann dich halt schon extrem beruhigen. Mhm. Also genauso HWS ist auch ja irgendwo Zentrum von den Nerven, ne? Also gerade so was den Arm runtergeht und so weiter und so fort. Und da läuft ja auch irgendwo der Sympathikus dann noch und so weiter. Also das kann schon einen extremen Einfluss überhaupt auf deinen Körper nehmen. Ne?
Auf jeden Fall.
Also ein bisschen komplizierter so in der Theorie auf jeden Fall, aber im Endeffekt, wenn ihr so ein bisschen da drüber rollt und so, das kann schon ziemlich cool sein. Ich finde es auch cool, wenn ich hier abends nach dem Abendessen oder so am Tisch sitze, so ab und zu einfach so mit so einem Ball, also unter den Füßen halt einfach so ein bisschen durchzugehen. Das ist schon extrem entspannend.
Also klar, es ist ein krasser Schmerz irgendwie, ne? Aber für mich ist es so ein geiler Schmerz. Es ist irgendwie so ein, also Sportler kennen das, dieses Gefühl von wegen irgendwie schmerzhaft, aber so ein geiler Schmerz, voll cool. Und deswegen liebe ich es, die Plantarfaszie zu behandeln. Das ist so ein richtiger Gamechanger.
Was auch krass ist und was mir auch immer ziemlich hilft, ist, wenn ich zum Beispiel, wir haben früher immer so coole Stühle gehabt, die sind mir ungefähr bis zur Halshöhe gegangen und die hatten so einen Griff, der ungefähr so 2 Zentimeter oder so dick war, ne? Da habe ich mich immer so da drüber gelegt mit meinem Hals und irgendwas ist immer verspannt. So als Kraftsportler ist immer irgendwas so,
richtig.
Ob das jetzt negativ behaftet ist oder nicht, aber es ist egal, wenn du drauf drückst, Dein Schädel fängt an zu brummen. Ne?
Richtig.
Und da habe ich mich immer auch so mit dem Kopf so da drüber mobilisiert und gerade so bei mir unterm Schädel, ne? Quasi der Trapezius quasi anfängt. Dieses Nackenband etc. auch verläuft. So, und wenn ich da dann drauf gedrückt habe, so, und das war danach so befreit, so, ich habe einfach das Gefühl, so mein Kopf, der arbeitet nochmal. Ne? Als ob da gar kein Blut reingekommen wäre, so, ne? Sagt man ja.
Richtig. Und ich habe also das Gefühl, das zieht so ins Gehirn rein. Das klingt jetzt richtig eklig eigentlich.
Ja.
Aber das zieht dann wirklich so richtig nach oben und dann fühlst du dich so richtig, wie du schon gesagt hast, so befreit.
Ja.
Und das nach dem Training ist manchmal echt unnormal schön.
Ja.
Das mag ich echt richtig gern.
Jetzt als kleiner Tipp von mir noch zu der ganzen Sache. Schaut, dass ihr jetzt nicht dauerhaft irgendeine Stelle an eurem Körper sucht, die vielleicht ein bisschen einen höheren Tonus aufweist, also die ein bisschen fester ist. Oder euch dauerhaft irgendwo rumdrückt und immer denkt, ihr habt irgendwas. So teilweise ist ein hoher Tonus nicht pathologisch. Also das heißt, ihr müsst nicht unbedingt negativ dadurch beeinträchtigt sein, nur weil irgendwas ein bisschen eine höhere Spannung aufweist. So, und das ist halt einfach, gerade als Kraftsportler hast du sowieso auch einen höheren Tonus wie ein Normalo.
Richtig.
Du trainierst dauerhaft alles, so dein Körper ist dauerhaft ein Posi und selbst wenn du halt ein Oberkörpertraining machst, hast du trotzdem deinen Rumpf angespannt, die Beine sind angespannt, wenn du auf der Bank liegst zum Beispiel und so weiter. Also man braucht einfach dauerhaft einen höheren Tonus, vor allem auch, um diese Lasten halt auch auffangen zu können. So, wenn du rumläufst wie so ein Spaghetti-Mann, so, dann wird es problematisch halt, wenn du dir 200 Kilo auf den Rücken legst, so für zu beugen. Also da muss man dann auch so ein bisschen Mitte finden, aber wie gesagt, ich finde es halt auch ganz geil, es tut halt schon ab und zu einfach mal gut.
Auf jeden Fall, kann ein super Tool sein, aber wie schon gesagt, da gilt es wirklich ein bisschen individuell zu schauen, wie tut es mir gut, wann tut es mir gut, da so ein bisschen rumprobieren, ne? Auf jeden Fall ganz wichtig.
Ja. Ich glaube, overall kann man auch so zusammenfassen, dass diese ganzen, also ob das jetzt statisches Dehnen ist, ob das dynamisches Dehnen ist, Formball, Massage, ganz normale Massage, Wärme, keine Ahnung, so, das sind alles im Endeffekt Techniken oder auch dieses exzentrische Nachlassen, so, das sind alles Techniken, die irgendwo einfach den Muskeltonus beeinflussen, ne?
Richtig.
Jede so ein bisschen auf die andere Art und Weise so. Und ich glaube, dass ihr prinzipiell ziemlich gut aufgestellt seid. Also so mit einer Massagegun werdet ihr womöglich, gehe ich einfach mal davon aus, kenne jetzt keine Daten dazu, aber die Beweglichkeit jetzt nicht krass verbessern irgendwo. Mhm. So, gehe ich einfach mal von aus. So. Aber ich denke, mit den anderen Sachen schon. Und da sollte jeder einfach so ein bisschen auch für sich finden, was macht ihm am meisten Spaß und was kann er am besten auch so langfristig durchziehen. So, ne? Also jetzt das nicht einfach mal so eine Woche implementieren, sondern was könnt ihr langfristig durchziehen. Und eigentlich kann man schon sagen, egal was ihr davon anwendet, wenn ihr das lang anwendet, wird sich was verbessern.
Auf jeden Fall. Richtig, richtig. Ne, gerade was so Mobilitätstraining anbelangt, wenn du halt dementsprechend Bewegungseinschränkungen hast, überleg mal, wie viele Monate, wenn nicht sogar Jahre hast, diese Einschränkungen dir antrainiert, in Anführungsstrichen. Und dann kann man eben nicht erwarten, dass das Gewebe nach einer Woche irgendwie nachgibt und sich vor allem dauerhaft oder langfristig anpasst. Da gilt es wirklich dementsprechend regelmäßig gegenzuarbeiten. Beste Beispiel, ich habe meiner Mama, die hat eher so nach vorne fallenden Schultern und so diese typischen Buckel im Alter sozusagen. Und der habe ich so ein 2 Wochen Trainingsprogramm gemacht und musste sie jeden Tag wirklich so Mobilitätsübungen machen. So sei es dementsprechend die Schulter, die Außenrotatoren schön mobilisieren, dann die Brustwirbelsäule öffnen, solche Geschichten. Musste sie jeden Tag 10 Minuten machen. Und das Vorher-Nachher-Bild war unnormal. Das war richtig, richtig cool. Und sie hat nebenbei nichts anderes gemacht, also wirklich kein Krafttraining, gar nichts. Und es war ein krasses Vorher-Nachher-Bild, aber sie hat direkt danach nichts mehr gemacht. So, und die 2 Wochen, natürlich reichen die nicht aus, um dann langfristig so einen Buckel zu bekämpfen, ne? Logisch. Und deswegen heißt es da, wie du schon gesagt hast, wirklich immer dranbleiben, langfristig dranbleiben und dann ja auf jeden Fall immer täglich in den Alltag integrieren.
Auch hier kann man eigentlich wieder sagen, Routine ist King, ne?
Richtig, richtig.
Routine ist immer das, was euch weiterbringt eigentlich, egal bei was.
Genau, und dann muss man eben gucken, wie ganz genau kann ich das in meinen Alltag integrieren, also zu welchem Zeitpunkt. Zum Beispiel mache ich das irgendwie immer vor dem Training oder direkt nach dem Aufstehen, abends vor dem Schlafengehen. Und da muss man immer so einen gewissen Zeitpunkt finden, der einfach für einen immer irgendwie reinpasst, das, was man auch jeden Tag dementsprechend irgendwie umsetzen kann.
Ja, und das Ding ist, die meisten unterschätzen halt eben auch Mobility ein bisschen. Also so manche bewerten, es gibt ja auch diese 2 Lager, ne? Die einen, komplett, wie du eben schon gesagt hast, die halt vor jedem Training 40 Minuten irgendwie Mobility machen und die anderen so, die halt eben sagen so, ja, brauche ich nicht. Ne?
Ja, ja.
Im Endeffekt, irgendwann kommt halt der Punkt, ne? Dann habt ihr gegebenenfalls eine Problematik und dann kommt ihr an und sagt so, oh, ich könnte jetzt, keine Ahnung, 4 Monate meine Hams nicht richtig trainieren, aufgrund der und der Problematik. Und dann muss man sich einfach mal vorstellen, was halt in diesem Zeitraum oder was nötig gewesen wäre, um das vielleicht zu verhindern oder positiv schon vorher zu beeinflussen. Ne?
Richtig.
Also so, weil sowas schleicht sich ja ein. Und vielleicht habt ihr ja schon hier und da immer mal ein Wehwehchen und ihr wisst, okay, da müsste ich eigentlich mal dran gehen. Denkt aber, ja, das passt schon, geht schon wieder weg. Und auf einmal kommt halt dieser Punkt, und ihr seid halt eben da und es tut weh und ihr könnt nicht mehr in die Bewegung reingehen, ihr könnt keinen Hip Hinge mehr ausführen, nur noch über so Kniebeugung und so weiter und so fort. Und dann, ja, wird's halt problematisch auch von der Psyche her. Und dann denkt man sich immer, ach, hätte ich doch vorher.
Richtig, so, ne? Richtig. Es ist ja wie so oft, dass wir immer erst dann was tun, wenn irgendwas passiert ist. In der Hinsicht. Und ich kann halt einfach bestätigen, egal was ich schon mal hatte und beim Osteopathen war oder Physiotherapeuten war, die haben mir immer gesagt, mach die und die Mobility-Übung. Und an sich, wie du schon gesagt hast, daran erkennt man eben dementsprechend auch gute Therapeuten, wenn sie einem Übungen mitgeben. Und es sind in den meisten Fällen immer Mobility-Übungen.
Ja.
Ne? Und deswegen ist halt...
Ja, gerade im Kraftsport auch so, ne?
Richtig.
Wir haben ja in der Regel schon genug Muskulatur, ne? Und wir gehen ja auch schon auf das Krafttraining ein, was halt auch ein großer Teil von Trainings, also von Therapie ist. Krafttraining, Übungen lernen, in Übungen Kraft entwickeln können, Range of Motion wirklich ausschöpfen können. Und dementsprechend ist halt bei uns oftmals Mobility halt, die Flexibilität, die so ein bisschen zu kurz kommt.
Richtig, richtig. Ne, also wie gesagt, ich habe am Anfang auch vor dem Training, vor dem Kraftsport immer nur mich auf dem Laufband aufgewärmt und sonst gar nichts gemacht. Und wie gesagt, seit ich halt Mobility mache, merke ich halt noch einfach, wie ich, wie gesagt, die Kraftübung viel, viel effizienter ausführe. Und darum geht es ja auch gerade beim Mobility-Training, dass ich einmal die Fähigkeit habe, den kompletten Bewegungsumfang zu machen, aber auch andererseits eben die Effizienz zu haben, mit in Anführungsstrichen weniger Aufwand mehr Gewicht oder mehr Arbeit leisten zu können. Und das wird man auf jeden Fall merken, dass einem die Übungen leichter fallen, die Ausführung leichter fällt. Ne? Und das wird man dann, wenn man es eben regelmäßig gemacht hat und eingebaut hat, auf jeden Fall merken, dass die Leistungsfähigkeit beim eigentlichen Krafttraining auf jeden Fall davon profitiert.
Bist du auch so der Meinung, dass oftmals Mobility eigentlich so aber doch an Beinen, also am Unterkörper, hinterherhängt? Also ich habe das Gefühl, gerade so in Bezug auf Krafttraining ist oftmals so Oberkörper ja, so relativ, ne? Also so sind selten irgendwelche Probleme, außer Schulter ist halt sehr, sehr oft, ne? Aber ob das immer aufgrund von Mobility-Problemen ist, weiß ich nicht. Aber bei Beinen habe ich doch schon oft das Gefühl, dass es irgendwie wirklich so aufgrund von, ja, einfach fehlender Mobilität irgendwo ist und halt eben auch der Fähigkeit in der Range of Motion, die man eventuell hat, auch Kraft zu entwickeln, ne? Weil dann irgendwo ein Punkt ist in dieser Range of Motion, wo die Bewegungsqualität einfach leidet.
Definitiv, so, ne? Definitiv. Also klar, ist immer so ein individueller Punkt, ne? Von wegen, was ganz genau macht die Person irgendwie im Alltag? Sitzt die viel? Bewegt sie sich viel? Wie sitzt sie? Und solche Geschichten. Also ich kenne zum Beispiel super viele, die sitzen sehr viel und haben so eine eingeschränkte Mobilität im Unterkörper, weil der Hüftbeuger halt die ganze Zeit so angespannt ist. Und da, wie gesagt, ist es halt super schwer, allgemein diesen Bereich irgendwie zu mobilisieren. Und da braucht es auch lange Zeit, wenn man das irgendwie wieder ins Reine bekommt. Und da ist der Oberkörper meiner Meinung nach, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen dankbarer. Also da merkst du deutlich schneller irgendwie, dass du Verbesserungen hast in der Schultermobilität oder Brustwirbelbereich. Und da ist, ich glaube, es liegt so ein bisschen an der Stärke der Bänder im Unterkörper, dass sie einfach so viel Last immer ausgesetzt sind. Da brauchst du einfach definitiv mehr Zeit und Regelmäßigkeit.
Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist auch so eine Beobachtung einfach an mir selbst, dass ich auch das Gefühl habe, beziehungsweise auch an Klienten, dass einfach so der Unterkörper, gerade so LWS-Bereich und auch ja Piriformis-Bereich, so das sind so die Eckpfeiler, die oftmals einfach irgendwo bei vielen Leuten Probleme machen. Ne?
Auf jeden Fall. Ja.
Wo dann immer gesagt wird, okay, das ist ISG, also wenn du zu Physiotherapeuten gehst, dann sagt er immer ISG. Aber ja, meistens ist es einfach so auch irgendwo dann etabliert beim Nervensystem, ne?
Richtig.
Also so manchmal ist es auch gar nicht mehr muskulär und da könnt ihr auch Mobility machen, so viel ihr wollt, ne? Also das muss man halt eben auch wieder sagen, so Mobility ist schön und gut, hilft aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Richtig.
So wenn ihr schon eine Mobility-Routine habt, eine feste, und ihr habt einen Schmerz und der wird einfach nicht besser, so, da kann es eben auch sein, dass dieser Schmerz sich über einen gewissen Zeitraum auch so chronifiziert hat.
Ja.
Und wenn ihr in diesem Stadium seid, dann kommt es halt eben auch wirklich wieder darauf an, dem Nervensystem erstmal beizubringen, so, du musst nochmal lernen, schmerztoleranter zu sein, also diesen Schmerz langsam abzubauen und verschiedene Bewegungen reinzugehen. Und da hilft es halt eben nicht mehr dann nur mit Mobility versuchen, irgendwelche Muskulatur zu mobilisieren, die halt gegebenenfalls auch einfach einen hohen Tonus hat, weil sie eine Schutzspannung hat, aufgebaut hat. So. Aber vielleicht ist die Muskulatur gar nicht das Problem, sondern eher auch das Nervensystem, dass ich halt eben erst nochmal so diesen Schmerz ablegen muss. Und also Schmerz ist sowieso ein extrem schwieriges Thema, so das kriegt man auch in einer Podcast-Folge nicht behandelt.
Ja.
Aber ja, das nur nochmal so als Anreiz.
Definitiv. Ja, also
Hinweis.
Genau, wie gesagt, Mobility ist jetzt kein Wunderheilmittel. Also, ne, wenn man irgendwie Verspannung hat oder sonst irgendwie oder Schmerzen, gerade Schmerzen, kann man das nur Mobility nicht weg oder wegzaubern, sagen wir es mal so.
Ja.
Es geht ja hier eher so ein bisschen um allgemein die Beweglichkeit zu trainieren, so auch allgemein die motorische Kontrolle zu erlangen, also die Verbindung von Muskulatur und Gehirn, solche Geschichten, auch so allgemein, dass das Fasziengewebe, also alles, was so ein bisschen den kompletten Bewegungsumfang beeinflusst, ne, das ist halt das Ziel von Mobility Training.
Ja. Aber nee, cool. Sollte sich auf jeden Fall der ein oder andere mal überlegen, ob man das nicht ins Training integrieren sollte. Ich denke, wir haben da schon ganz gute Punkte auf jeden Fall zusammengefasst, die das Ganze so ein bisschen positiv stimmen.
Ja, definitiv. Ich hoffe.
So, aber einen Punkt hatten wir uns für heute noch überlegt, und zwar das Thema Regeneration einfach. Ich denke, das passt in diesem Sinne ganz gut oder in dem Kontext ganz gut. Und ich wollte dich einfach mal fragen, so was deine grundlegende Möglichkeiten sind, überhaupt so Regeneration zu beeinflussen, vielleicht auch positiv zu beeinflussen. Und ja, wie gehst du am meisten oder am besten da immer vor?
Ja,
also, was sind so deine Tipps und Tricks?
Also an sich gibt es ja immer so diese aktive Regeneration und passive Regeneration. Also aktiv ist ja, wenn ich wirklich aktiv etwas für meine Regeneration mache, und passiv ist einfach nur, wenn ich einfach rumliege und warte, bis ich wieder fit bin. Ich bin so ein Befürworter, so ein bisschen in dieses Aktive reinzugehen. Also ich zum Beispiel mache dann, was mir persönlich einfach sehr, sehr viel weiterhilft, ist dieses Formrolling dementsprechend.
Mhm.
Was ich auch sehr gerne mache, was so ein bisschen eher passiv ist, ist dieses heiße Baden zum Beispiel. Sauna ist auch super gut. Und solche Geschichten mache ich. Ich meditiere super viel, ist allgemein so die allgemein tägliche Erholung, die ich mir gönne, weil ich glaube auch so, dass dieses der Geist, den zu entspannen, wirkt sich auch sehr positiv auf den kompletten Körper aus.
Interesse halber, tust du frei meditieren oder geführt?
Unterschiedlich. Also morgens zum Beispiel mache ich komplett frei. Da gehe ich so meinen Alltag durch oder den allgemeinen Tag, der mich erwartet, und bedanke mich für das, was passieren wird. Und abends mache ich meistens immer ein bisschen geführt. Da lasse ich mich ganz gerne ein bisschen leiten. Aber was immer super hilft, ist abends vor dem Schlafengehen allgemein seine Ziele nochmal zu visualisieren, die man so in Zukunft anstrebt. Weil gerade so im Traum wird das so ein bisschen verarbeitet, und sowas empfehle ich halt immer. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Ansonsten mit Regeneration ist natürlich auch die Ernährung super wichtig. Solche Geschichten und eventuell, was man auch machen kann, ist so über Supplemente arbeiten. Ne, sowas kann man theoretisch auch machen.
Ja. Und natürlich Schlaf, meine Freunde.
Genau, das natürlich, das ist der Hauptfokus da, was Regeneration
betrifft. Aber wen das Thema Schlaf interessiert, Schlafpodcast mit mir und Maxi hören. Ich denke, dann seid ihr bedient. Wollen wir heute nicht ansprechen, sondern eher so ein bisschen auf die anderen Punkte eingehen. Tiefe Regeneration finde ich auch extrem cool. Gerade wenn man auch einen Restday vielleicht hat und sich den so ein bisschen gestalten möchte, vielleicht nicht unbedingt an dem Trainingstag noch on top, da auf Zwang versuchen, irgendwas noch zu machen, dass ihr wirklich nochmal sagen könnt, okay, ich habe jetzt die Regeneration krass beeinflusst. Die meisten sind ja auch irgendwo in einem Arbeitsalltag, ne, und müssen dann am nächsten Tag nochmal früh aufstehen und mit Training und Kochen und bla bla bla. Man weiß ja, wie es ist. Ja, ist schon relativ knapp so, und dann würde ich auf jeden Fall den Fokus eher auf den Schlaf legen, wie dass ihr euch zwangsläufig noch eine halbe Stunde irgendwie an die Luft stellt und noch eine Runde spazieren geht on top und dafür euer Schlaf cancelt.
Richtig.
Aber auch so, was du gesagt hast, so mit Mobility und auch im Sinne von Steps machen an der frischen Luft, einfach mal so vielleicht auch ohne Podcast, auch wenn ich euch hier jetzt den Podcast empfehle, mir hat es extrem geholfen, wenn ich einfach mein Handy mal zu Hause gelassen habe und wirklich ohne Podcast, weil man ist dauerhaft halt irgendwo beeinflusst. Das Gehirn, das bekommt immer Impulse und man ist immer am Konsumieren und versucht die Zeit immer sinnvoll und produktiv zu nutzen. Gerade so habe ich das Gefühl auch bei Podcast-Hörern, so, die sind da sowieso ein bisschen prädestiniert dafür. Und da würde ich einfach mal das Handy weglegen. Genauso, mir hat auch geholfen, Handy eine Stunde vorm Schlafen gehen, eine Stunde nach dem Aufstehen, immer weg.
Richtig.
Gehe ich nicht ans Handy, das ist einfach drin. Ich poste zwar morgens immer, dass ich meine Routine mache, so meine Bücher lese und so, aber ich mache dann ein Foto davon und lege mein Handy weg, aber Flugmodus bleibt halt trotzdem drin.
Richtig.
So.
Na, das ist auch was, was ich komplett eingeführt habe und was für mich ein Life-Changer war, auf jeden Fall, ist dieses
total, ne?
auf jeden Fall vor dem Schlafengehen, eine Stunde davor ist wirklich Handy weg. Und dann habe ich wirklich meine Routine und dann merkst du, dass dein Körper anfängt, wirklich jetzt weiß, okay, wir gehen gleich schlafen. Und du merkst automatisch, dass dein Körper runterfährt. Und dann brauchst du sowas nicht zwingend, sowas wie Melatonin oder solche Geschichten oder solche anderen Tabletten, die dir irgendwie dann dir da unbedingt weiterhelfen. Das heißt, wenn du allgemein so eine Routine drin hast, kann dir das allein schon helfen, so allgemein die Schlafhygiene, ne, ist allgemein super wichtig. Aber dann, wie gesagt, versuche ich zu meditieren, ich lese noch mal ein bisschen was und dann liege ich im Bett und schlafe halt ein. Das ist für mich ein mega, mega Life-Changer gewesen. Genauso nach dem Aufstehen, nicht direkt aufs Handy zu schauen. Also mein Handy liegt so in der Küche, komplett fern von meinem Schlafzimmer. Und dann gucke ich irgendwie erst nach einer halben, dreiviertel Stunde auf mein Handy und sehe, von wegen, okay, sind ein paar Nachrichten reingekommen und dann war es das schon. Ne, aber wie gesagt, erstmal wichtig ist, wenn man aufsteht, erstmal sich zu fragen, wie habe ich geschlafen, wie geht's mir eigentlich, was steht heute so an, sich selbst eben in den Spiegel zu schauen, ein paar Affirmationen zu sagen. Das, wie gesagt, verändert den Tag komplett.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, wenn man von zu Hause aus arbeitet, ist das oftmals auch schlimmer, wenn dein Zuhause dein Arbeitsplatz ist. So, ich stehe auf, was mache ich als erstes? So, ist die erste Frage, die mir immer in den Kopf schießt, so, was mache ich jetzt? So, und dann, wenn du dann morgens nicht noch duschen musst, weil du abends schon warst oder so, ich stehe auf, Bett, Arbeit.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also das ist schon crazy so. Und dann, wenn ich dann direkt ans Handy gehen würde, ne, boah, das würde mich komplett fertig machen. Also ich mache das ab und zu, erwische ich mich halt eben immer wieder so, wo ich dann sage, okay, heute ist was Wichtiges. Aber es ist nicht so wichtig, dass ich das um 7 Uhr morgens brauche.
Richtig.
Es ist nicht so wichtig. So. Also das kann alles warten. Egal was es ist, es kann eigentlich warten. So, außer meiner Freundin vielleicht noch zu sagen, so, hey, guten Morgen. So,
ja, richtig. Ne?
Das ist das Einzige, was eventuell noch wichtig wäre in dem Moment.
Ja.
So, aber alles andere ist mir kackegal oder muss dir egal sein. Aber das ist halt eben so etabliert in deinem blöden Gehirn schon.
Ja.
Ja, du musst halt erreichbar sein, du musst das beantworten, du musst dies beantworten, das hast du vor, so.
Richtig, richtig.
Schwierig.
Ja. Ja, du musst dich auch selbst mal irgendwie fragen, von wegen, oder man kennt es ja wahrscheinlich auch, man hat richtig gut geschlafen, hat einen super schönen Traum gehabt, steht auf, guckt aufs Handy und liest sofort eine richtig negative Nachricht. wie krass ein das auf einmal beeinflusst und wie krass sich das für den kompletten Tag zieht. Und dann fragt man sich, hat sich das wirklich jetzt gelohnt, dass ich jetzt sofort erstmal aufs Handy geschaut habe und mich von außen habe beeinflussen lassen? Ne, statt erstmal zu sagen, ich stehe auf oder wie du ein Dankbarkeitsritual machst mit dem 6-Minuten-Tagebuch, was ich übrigens auch nutze. Aber das zum Beispiel genauso, erstmal sozusagen wegen, hey, ich bin dankbar für das und das und so ein bisschen das Mindset positiv zu lenken und einfach mal Dankbarkeit zu spüren für den Tag und allgemein. Ja. Ne, und dann ist man auch nicht mehr so anfällig für die ganzen Außeneinflüsse, die reinkommen.
Ja, ist schon, also mir hat es auch einiges gebracht. Ja. Und wie sieht so deine, einfach mal so jetzt gefragt, wie sieht so die Routine bei dir, keine Ahnung, die letzten 3 Stunden oder so am Tag aus und wie sieht die so die ersten Stunden am Tag aus?
Ja, also bei mir ist es wie gesagt so, dass ich hauptsächlich abends arbeite tatsächlich. Aufgrund dessen, dass meine Mitarbeiter Studenten sind, haben wir meistens immer nachmittags unsere ganzen Meetings. Das zieht sich meistens so bis ungefähr 20, 21 Uhr. Mein Post kommt auch meistens immer erst um 20, 21 auf Instagram. Dann beantworte ich ja dementsprechend noch so ein paar Nachrichten, ein paar Kommentare gehe ich ein, solche Geschichten. Dann ist es ungefähr so 22 Uhr schätze ich. Und dann fängt es wirklich schon an, dass ich mein Handy beiseite lege. Da fängt es eigentlich schon an. Klar, ich gucke irgendwie noch ein bisschen Fernsehen, entspanne währenddessen, esse und solche Geschichten. Und dann irgendwann so, schätze ich mal, 22, 30 geht auch der Fernseher aus. Hm. Und dann fange ich an, ich gehe ins Bad, mache mich fertig, Bett fertig, dann meditiere ich, lese noch ein Buch und schlafe. Hm. Na, das ist so das, wie mein Abend dann ungefähr aussieht. Ich nehme dann abends noch meine Supplemente. Ich nehme halt abends dann immer Ashwagandha zum Beispiel, Magnesium, was auch so ein bisschen entspannt wirkt. CBD-Öl nehme ich zum Beispiel auch abends dann ungefähr so ein, 2 Stunden vor dem Schlafengehen. Genau, und wenn ich dann aufstehe, ist dann mir immer so, dass ich erstmal ins Bad gehe, mich fertig mache. Dann gehe ich morgens direkt spazieren erstmal. Ich gehe erstmal raus in die frische Luft. Das sind so 10 Minuten maximal, sind 5-10 Minuten ungefähr. Dann komme ich nach Hause, dann trinke ich erstmal meinen Loose Gesundheitsdrink, sage ich das immer ganz gern, so mit Kurkuma drin, Gerstengras und solche Geschichten. Das trinke ich dann, dann frühstücke ich ganz in Ruhe und dann erst schaue ich aufs Handy. Also das ist dann mir irgendwie erst so, lass mich nicht lügen, 1 Stunde oder so nach dem Aufstehen. Und dann fange ich halt an, Mails zu beantworten, Nachrichten zu beantworten. Ich schaue, was steht an heute und dann starte ich in den Tag rein.
Ja, coole Routine auf jeden Fall. Ja. Ist bei mir ähnlich, nicht ganz gleich, aber schon ziemlich ähnlich, ne? Ja, also gerade so, was den Abend angeht, ist auch bei mir immer so 21 Uhr ungefähr Feierabend. Ne? Also dann komme ich auch vom Training, dann auch gerade noch essen. So, dann nach dem Essen kommt die erste Ladung Subs rein, Ashwagandha, Magnesium. Ja, ja. So, also Zink, keine Ahnung, eigentlich alles, was ich an Kapselform habe, an Subs, immer zu einem Zeitpunkt einfach vorm Schlafengehen rein.
Richtig.
Ja. Das bringt dann schon mal so diesen ersten Runterkommenschub. Da bin ich aber auch trotzdem immer noch so ein bisschen am Netflixen, so meistens während dem Essen und danach noch eine Folge. So, also 1,5 Stunden bin ich auch meistens so am Fernsehen. So, und dann so, dann haue ich mir noch ein Eis rein und dann fange ich an, auch CBD. Also 1 Stunde vorm Schlafen gehen und dann fange ich an zu pennen. Ja, so, ne? Und dann merke ich auch so, Handy aus, okay, jetzt ist halt vorbei.
Richtig.
Und morgens halt auch ähnliche Routine, nur dass ich nicht rausgehe, sondern halt Dusche, Kaffee, Buch lesen und danach fange ich an zu arbeiten.
Richtig. Ja. Es ist halt, wie gesagt, klar, man muss irgendwie seine eigenen Routinen irgendwie finden, was tut mir gut in der Hinsicht. Ja. Aber wie gesagt, was ich jedem ans Herz legen würde, wäre wirklich vor dem Schlafen gehen, Handy aus, solche Geschichten beiseite legen, sich nicht von außen beeinflussen lassen und dann vor allem auch dann morgens erstmal zu sich selbst finden, erstmal gucken, wie geht's mir und solche Geschichten, ne? Auf jeden Fall.
Ist auch mit den Leuten, die du oder mit denen du am meisten kommunizierst, vielleicht auch am Handy oder übers Handy, denen vielleicht auch schon vorab sagen, so, pass auf, ich will das und das etablieren, weil es mir halt wahrscheinlich gut tun wird, ne? Ja, also so, ich will das für mich machen, so, sei mir nicht böse, wenn ich um 11 Uhr nicht mehr zurückschreibe, so, ne? Ja, und wenn die um 11.03 Uhr dann halt eben noch eine Nachricht schreiben, so, dann schreibst du halt einfach nicht zurück und die werden das halt auch beim ersten Mal vielleicht ein bisschen komisch aufnehmen, beim zweiten Mal vielleicht auch, aber danach irgendwann ist gut. Halt. Ja, also richtig. So, es versteht jeder so und dann nervt dich auch keiner mehr. Und ihr braucht auch nicht zu denken, dass ihr irgendjemand verpflichtet seid, überhaupt zu antworten.
Definitiv.
So, ne? Keinem.
Ja, richtig. Ne? Leider ist ja unsere Gesellschaft heutzutage, dass wir denken, wir müssen 24/7 irgendwie online sein und vor allem erreichbar sein. Das Schlimme ist, dass andere es erwarten, ne? Dass du wirklich auch sofort antwortest und solche Geschichten. Und ich glaube, da müssen wir uns alle mal davon ein bisschen distanzieren, weil wir allgemein die Person nicht dahinter kennen, was gerade los ist, was sie machen, solche Geschichten. Dass man das dementsprechend auch nicht erwartet.
Dann müssen wir so ein bisschen. Und auch wenn die Person mal online ist, eventuell gibt es einfach in dem Moment was Wichtigeres.
Richtig.
So, ne?
Richtig.
Also es gibt Leute, die haben auch wichtige Sachen zu tun. Ja. Und klar, Freundschaft ist wichtig, Kommunikation ist wichtig, soziale Kontakte sind wichtig, aber vielleicht nicht in dem Moment.
Genau.
Ne?
Genau.
So, und das sollte man sich dann auch immer irgendwie selbst nochmal so ein bisschen vor Augen führen, finde ich.
Ja, ja, ist ja das. Ne? Deswegen bin ich dankbar, damals noch aufgewachsen zu sein, wo man sich noch ein Handy mit der Schwester geteilt hat, wo man dieses Nokia 3330 ja. hatte oder sowas. Oder wo man sich mit Freunden verabredet hat und dann hast du dich halt mit der Person getroffen. Oder musst bei den Eltern anrufen und dann irgendwie absagen und solche ja. Geschichten. Also das war damals schon ganz cool. Und heutzutage ist ja wirklich so, dass du schreiben, schreiben, schreiben und irgendwie immer erreichbar und online und solche Geschichten. Das ist immer so ja krasser Stressfaktor auf den Körper, ne?
Ja, ich denke, wenn man das halt eben wirklich gelernt hat, so, also ich glaube, das ist halt ein super langer Lernprozess auch, ne, bis man das irgendwie, den Umgang mit Social Media beziehungsweise mit Handy überhaupt richtig lernt. Ich habe ihn noch nicht gelernt, muss ganz ehrlich sagen, so an dem Punkt bin ich noch nicht, wo ich sage, okay, das ist gut. Ich habe sogar teilweise das Gefühl, dass sich das immer negativer entwickelt, obwohl ich bewusster damit umgehe, aber vielleicht wird es mir auch gerade deswegen nur bewusst und es bleibt eigentlich gleich, ne, aber ich arbeite dran und ich denke, das sollte jeder machen, einfach auch seinen Mitmenschen zuliebe.
Richtig, richtig. Also wie gesagt, ich denke auch, beziehungsweise bin eher der Meinung, dass Social Media eine super, super coole Sache ist. Allgemein so Personen, dass wir beide zum Beispiel jetzt connecten können oder allgemein connected haben. Sowas finde ich mega cool, auch abseits von der eigenen Stadt oder eigenen Dorf, wo man eben wohnt.
Ja.
Sowas finde ich mega cool, dass wir die Möglichkeit heutzutage haben. Aber trotzdem habe ich auch den Eindruck, dass es sehr viele, gerade unsere Generation, auch sehr negativ beeinflusst, weil wir so nicht aufgewachsen sind. Ne? Und dann oftmals auch irgendwie überfordert uns fühlen, eventuell auch nur unterbewusst. Aber das kann auf jeden Fall schon gefährlich sein, wenn man eben anfängt, bewusst sich das irgendwie klar zu machen, dann, wie gesagt, nimmt man immer mehr wahr, dass es irgendwie dann doch negativ auch sein kann.
Ja, ich denke, das ist ein cooles Abschlusswort auch.
Auf jeden Fall.
Für den Podcast.
Auf jeden Fall, ja.
Lu, hat mich gefreut. Dass
Dito,
du da warst,
Dito,
war
Daniel.
Eine coole Folge. Ich glaube, also so in dieser Art hatte ich so die Folge noch nicht gehabt. Bin auf jeden Fall super zufrieden damit. Ich denke, das wird auch vielen Leuten vielleicht so ein bisschen die Augen öffnen, egal ob das jetzt so die Mobility, die eigene Gesundheit oder halt eben auch die mentale Gesundheit angeht.
Richtig.
Ich glaube, das waren schon ein paar coole Punkte, die wir angesprochen haben. Wenn dich die Leute irgendwo finden wollen, wo finden sie dich?
Also super gerne über Instagram, einfach Lu_Coaching eingeben. Darunter findet man mich auf jeden Fall. Ansonsten gerne auf meiner Website mal schauen, lu-coaching.de. Also wie gesagt, was mit Lu-Coaching zu tun hat, da findet man mich eigentlich überall, sei es dann YouTube noch oder die App, solche Geschichten. Da findet man mich, wie gesagt, eigentlich ganz gut. Ja.
Name ist Programm.
Richtig, richtig. Kann man sich ganz
gut merken. Und YouTube hast du auch noch, ne?
Genau, YouTube habe ich auch noch. Da habe ich jetzt ein bisschen so auch Mobility-Live-Workouts. Jetzt fange ich langsam an, wo man dann in Echtzeit mitmachen kann mit den Workouts. Ganz cool.
Das ist eigentlich auch cool.
Ja. Richtig, richtig. So so Pamela Reif-Style. Sie macht es mit den Workouts. Sie machen es mit dem Beispiel mit Mobility-Training. Auch thematisiert zum Beispiel, du hast Nackenverspannung, mach das Workout zum Beispiel, oder probier mal das Workout aus. Oder du arbeitest am Schreibtisch, hier ist ein Mobility-Workout, was du direkt am Schreibtisch machen kannst. Solche Geschichten sind da eigentlich ganz gut drin. Na, das, denke ich, bietet einen sehr, sehr guten Mehrwert. Und ja, genau.
Ja, nee, cool. Freut mich auf jeden Fall. Also so werde ich vielleicht auch mal reingucken, weil man sich ja auch irgendwo auch immer ganz gerne mal Inspirationen klaut. Ne?
Gerne, gerne. Ja. Also da bin ich offen.
Ja. Also man ist auch so festgefahren irgendwie in seinen Herangehensweisen oftmals, ne?
Definitiv.
Also so, man hat ja seine Vorlieben einfach, die man halt eben ganz gerne anwendet, weil man halt auch gute Ergebnisse da schon irgendwo erzielt hat, aber ja, dass man nicht in seiner Bubble bleibt, immer mal links und rechts schauen.
Auf jeden Fall, mache ich ja auch, ne? Super wichtig.
So Leute, und wenn euch die Folge gefallen hat, habe ich ganz vergessen, macht doch gerne einen Screenshot, haut es in eure Story, verlinkt das Ganze und oder lasst dem Podcast doch gerne eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall super freuen. Und ansonsten, Lu, bis auf ein nächstes Mal.
Auf jeden Fall, ich hoffe doch. Vielen Dank auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut.
Gerne. Mach's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.